Spannung. Ist da, für mich ist Spannung jetzt darin, schaue ich lieber Sie an, euch an, da muss ich diese Brille aufsetzen, will ich aber das hier vorne sehen, also meine Brille ist kaputt und deswegen muss ich mit einer Reservebrille arbeiten. Ich versuche es mal so, weil es mir wert ist, Sie anzuschauen. Kühler Kopf trotz kräftiger Hiebe. Einige sind ja im Mai dabei gewesen, als ich schon einmal hier war und ich aus meinem Glaubensleben erzählen durfte, berichten durfte. Und das war so, dass es etwa vor 5 Jahren war, dass mein Glaubensleben so richtig mächtig erschüttert wurde. Dass es zu einer Störung, zu einer Krise, ja, ich sage sogar zu einer Zerrüttung in meinem Verhältnis zu Jesus und Gott kam. Der Glaube war angefochten. Das war nicht ein einziges Ereignis in meinem Leben, sondern eine Aneinanderreihung von vielen, teilweise sehr, sehr heftigen Ereignissen und das über Jahrzehnte. Und Jesus hat es so gewollt, dass das ganze Thema Leid und Anfechtung des Glaubens oder auch Verluste, dass dieses Thema ein Geheimnis ist und auch ein Geheimnis bleibt. Wir finden keine endgültige Antwort hier in unserem Leben. Eine, die uns zutiefst zufriedenstellt. Es bleibt ein Geheimnis. Anfechtung, es wird auch Versuchung gesagt oder auch Prüfung, da merkt man, da steckt ja eine Gewichtung drin. Und die Anfechtung, das hängt mit diesem Wort Fechten, das ist ein Kampf. Fechten, wenn miteinander gerungen wird, das gehört zum Glauben dazu. Luther hatte schon mal so gesagt, dass dieses wesenhaft dazugehört. Also, wenn man in die Gastronomie geht und ein Tisch wackelt, dann steckt man mal was darunter, vielleicht ein Bierdeckel, wie auch immer, dann hört das Wackeln auf. Man könnte das Problem lösen, indem man immer dreibeinige Tische nimmt. Die auf drei Beinen, die werden nie wackeln. Das geht nicht. Und diese drei Elemente, das gehört wesenhaft zum Glauben dazu, sagt Luther, das ist einmal Gottes Wort, zum Zweiten das Gebet. Und jetzt ist man geneigt zu sagen, ja, das dritte G, die Gemeinschaft, gehört dazu. Und der Meinung ist Luther nicht. Das dritte G ist die Anfechtung. Also wie ein Tisch drei Beine braucht, gehört diese drei Dinge auch zum Glauben dazu, zum Menschen, der im Glauben lebt. Gottes Wort, das Gebet und die Anfechtung. Und es ist ein Fechten. Und diese Anfechtung, die kommt zum einen von innen heraus. Bibelkenner kennen die Geschichte von dem König David und der Bathseba, mit der er dann ein Verhältnis hatte und dann der Mann, der Uriah von der Bathseba, auf schlimmste Weise umgebracht, ermordet wurde. Also diese Anfechtung, die von innen kommt, weil ich etwas aus mir heraus die Grenzen nicht mehr beachtet habe. Und das haben wir heute auch, das ist im Internet ein Klick mit dem Zeigefinger und schon ist man über die Grenze hinausgegangen. Und dann kommen die Zweifel und das Fechten. Und dann die Anfechtung, die von außen kommt. Du gehst mit Jesus deinen Weg, es ist schön, Loblieder, man ist sich seines Heils gewiss. Und dann springt auf einmal aus dem Gebüsch heraus, in diesem Bild, ganz plötzlich etwas an einen heran. Ein Schicksal. Eine Krankheit. Plötzlich auf einmal ist es da. Es kann eine chronische Krankheit sein. Immer wieder das Gleiche, immer wieder Medikamente, immer wieder die Treppe vielleicht nicht raufkommen. Es kann die Kinderlosigkeit sein. Das ist nicht ein Heranspringen, sondern auf einmal feststellen, wir bekommen. Gelingt nicht, es klappt nicht. Es ist nicht gewollt, dass wir Kinder bekommen. Jeder kennt da so seins, jeder hat ja jetzt gerade Kopfkino. Und ich habe von meiner Schwiegermutter einen schönen, schönen Satz gelernt, sie hat gesagt, unter jedem Dach ein Ach. Jeder hat ein Päckchen, eine Anfechtung mit sich zu tragen, die plötzlich auf einmal da ist. Und das Nächste ist eben die Anfechtung, die von unten kommt. Und das wissen wir von unserem Herrn Jesus. Allein dieses, wo er 40 Tage in der Wüste gewesen ist und dann der Teufel ihn gelockt hat, herausgefordert hat, naja, du hast ja jetzt Hunger, komm, nimm mein Brot und ich schenke dir die ganze Welt. Diese Anfechtung, die von unten kommt. Und das ist auch Fechten, ein Kampf, den man aushalten muss. Und wenn dann so etwas plötzlich aus dem Gebüsch springt, auf einmal ist es da. Also dann braucht man einen kühlen Kopf. Und das ist der Moment, wo die Krise dann am größten ist. Und das finde ich wichtig, dass wir diese Momente auch mal beleuchten und uns anschauen. Denn das ist das große Einmaleins im Leben als Christ, im Glaubensleben. Leid, schwere Zeit, müde sein, das haben übrigens nicht nur alleine Christen, das haben alle Menschen. Nur wir haben einen Adressaten, dem wir dieses Leid, diese Anfechtung, diesen Kampf schildern können, den wir im Gebet mit einbeziehen. Aber wenn jetzt solch eine schwere Angriff kommt von außen, also wiederum aus diesem Gebüsch ganz plötzlich, dann hat man solche ganz besonderen Herausforderungen, zum Beispiel abends im Bett, wenn man nicht einschlafen kann. Oder wenn man schweißgebadet im Bett wach wird und sich dann viele Gedanken macht. Diese Hiobsbotschaft schlägt also ein. Ich will es mal an einem Beispiel deutlich machen. Ich habe ja beim letzten Mal so ein paar Ereignisse aus unserem Leben geschildert. Eines ging mir jetzt noch durch den Kopf. Meine Frau und ich haben jetzt vor wenigen Tagen sogar noch darüber gesprochen. Ich bekam eine WhatsApp mit einem Bild, ein brennendes Haus. Und unser Sohn schrieb darunter, da geht unser Leben gerade in Rauch auf. Da ist also das Haus komplett abgebrannt. Das Einzige, was sie daraus retten konnten, war mit Hilfe der Feuerwehr, dass sie den Autoschlüssel noch rausgeholt haben, damit das Auto, das vor der Tür stand, noch weggefahren werden konnte. Und danach war nichts mehr da. Und das ist so ein Moment, ne, da springt was aus dem Gebüsch heraus, es ist auf einmal da. Es war um, ich sage, 14.28 Uhr, glaube ich, 15.28 Uhr, die WhatsApp. Und da denkt man, jetzt wird dir der Boden unter den Füßen weggezogen. Dieser Moment. Und das hat man vielleicht auch, wenn ein Kind in der Pubertät ist, ich weiß nicht, wer gerade Kinder in der Pubertät hat, das ist also hervorragend, wenn die dann auf einmal so Sachen rauslassen, ich hasse dich. Und dann gibt es so einen Moment, oder demente Eltern, die können manchmal sehr gruselig mit einem sein. Das ist manchmal große Not. Und in diesem Moment, wo die Hiobsbotschaft einschlägt, einfach 3 Sekunden nur aushalten, still sein. 3 Sekunden. Das Kind sagt, ich hasse dich. 21, 22, 23. Das ist so lang die Zeit, diese 3 Sekunden, dass man in dem Moment sich die Gedanken machen kann, was geht gerade in diesem Menschen vor. Wir haben ein Pflegekind, später auch adoptiert gehabt, unser Sohn. Das war kein Ponyhof die ersten Monate, Zeiten, wo er bei uns war. Warum? Weil er schwer traumatisiert war. Als Dreijährigen hat man ihn in die Mülltonne gesteckt. Gruselig. Und so hat er natürlich dann in der Anbahnung mit uns auch dieses Trauma verarbeiten müssen. Und der hat auch manchmal uns Sachen an den Kopf geschmissen. Das war noch gruseliger, also richtige Angriffe sind gewesen. Und dann 3 Sekunden stillhalten und sagen, was geht in ihm vor? Was geht in der dementen Mutter gerade vor? Die meint nicht mich. Der Teenager, der rebelliert, der meint nicht mich. Sondern da einfach jetzt den Weg zu finden, nochmal innezuhalten, was geht in ihm vor? Da nimmt man sich selber zurück. Denn das Kind, die Mutter, wer auch immer, hat große Not. Kühlen Kopf, ja, da kommen diese schlaflosen Momente in der Nacht. Gibt es dafür eine Lösung? Es gibt natürlich das Gebet. Wir wollen da auch Christus und sein Wirken und sein Handeln nicht irgendwo beiseite schieben. Aber es gibt auch Momente, wo ich beim Einschlafen wirken kann. Wenn man nicht einschlafen kann, sich hinlegen und den Körper von oben bis unten, liegt mein Kopf richtig, liegen meine Arme richtig, können die auch nicht einschlafen, mein Oberkörper, meine Beine, den einfach mal von oben nach unten durchgehen. Man ist auf einmal ganz mit sich selber beschäftigt, mit der Bequemlichkeit, geht es mir wohl, geht es mir gut, von oben bis unten einfach nur mal durchchecken. Man ist mit den Gedanken auf einmal nicht bei dem Problem, sondern bei sich selber. Und dann das Denken einstellen, auf einen Punkt fixieren. Der Herr ist mein Hirte. Nur diesen einen Punkt. Der Herr ist mein Hirte. Und dann kann man einschlafen. Entweder abends einschlafen oder nachts, wenn man wach bleibt, kann man einschlafen. Der dritte ist ein Moment, der dritte Gedanke, den ich auch gerne weitergeben möchte. Das ist die Zukunftsangst. Was wird morgen sein? Viel beschäftigt diese Frage. Habe ich genug zu essen? Wie lange hält meine Krankheit an? Das nach vorne schauen. Und da koppelt sich ein bekannter Schriftsteller mit der Bibel. Frank Schätzing, der hat das nun mal sehr schön auf einen Punkt gebracht. Der hat mal gesagt, diese diffusen Ängste, also über die Zukunft, diese diffusen Ängste müssen wir überwinden. Wenn wir das nicht hinkriegen, dann paralysiert uns eine Zukunft, die noch nicht stattgefunden hat. Das Paralysieren heißt also, dann nehmen mich die Gedanken so gefangen über die Zukunft, über das Morgen, was noch gar nicht stattgefunden hat. Das ist ja nur meine Fantasie, mein Planen, dass es so weitergeht. Und hat nicht Jesus selber gesagt, mit den Sorgen, macht euch doch keine Gedanken um das Morgen, denn jeder Tag hat seine eigene Sorge. Es ist so. Nicht davon gefangen nehmen, wir wissen doch nicht, was morgen kommt. Ulrich Pazani hat es mal so gesagt, dass wir doch nur einfach so weit schauen, wie die Taschenlampe leuchtet. Und dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Und das sind nicht die großen Stadionstrahler, die ihr ganzes Gelände taghell machen können, sondern das Wort ist für jeden Tag, für jeden Schritt, für morgen, für übermorgen. Für die, die vielleicht in finanziellen, wirtschaftlichen Nöten stecken, die vielleicht nicht wissen, wie morgen oder übermorgen die Abbuchung vom Konto realisiert werden kann. Die Kinder, wie wird es mit den Eltern, das Morgen. Diese diffusen Ängste müssen wir überwinden. Wenn wir das nicht hinkriegen, dann nehmen wir uns gefangen über eine Zukunft, die noch nicht stattgefunden hat. Das ist der Moment, den wir auch mit bewältigen müssen und beleben müssen. Woher nimmt der angefochtene, neues Wort, die Bewältigungskraft? Habe ich mal irgendwo im Radio gehört, auch um Psychologie ging. Woher nimmt der angefochtene die Bewältigungskraft? Da kann er nicht eine Schublade aufmachen oder einen Energiedrink nehmen und es verleiht einem Flügel. Die nimmt er sich nicht, sondern er bekommt sie. Unbemerkt. Und das ist immer dann, wenn die Krise so richtig einem Hiebe verteilt, dann merkt man das gar nicht, dass man gerade getragen wird. Weil man diese Schmerzen spürt, diese Hiebe, diese Ängste, dieses Verlassensein, das spürt man dann am stärksten. Aber man wird dann getragen. Aber wir müssen uns in diesem Zusammenhang auch eine Frage stellen. Wenn die Anfechtung da ist, ist die angefochtene Person an diesem Prozess Bewältigung, Aushalten, Not, ist diese Person daran beteiligt? Oder sagt er, sie, der Herr wird es schon machen, der Herr wird es wohl machen. Ist er daran beteiligt? Dazu zwei Beispiele. In einer wirtschaftlichen Krise kann ich nicht tatenlos daneben stehen und sagen, ich verlasse mich mal auf das Gebet. Der Fruchtbringer, ne, das Säen und dann wachsen und gedeihen liegt in Gottes Hand. So ist es natürlich im wirtschaftlichen Bereich auch. Wir müssen säen, schaffen und dann liegt das Gedeihen in Gottes Hand. Aber wir müssen uns mit beteiligen, mitmachen. Oder wenn das Kind sterbenskrank ist, dann können wir nicht sagen, wir beten, der Herr wird es wohl machen. Sondern wir müssen alles tun und dem Kind nicht die ärztliche Hilfe versagen, sondern alles tun und mitgehen zur Therapie, mitgehen zur Physiotherapie. Diese Fleißarbeit, die müssen wir mittun, mitgestalten. Das gehört zusammen. Beten und arbeiten. Das gehört zusammen. In diesem Zusammenhang war es bei mir dann auch so, wenn ich wieder so einen Down hatte morgens, ne? Kopfkino, wie wird alles heute? Und dann, einige kennen sie, hörte ich morgens im Radio so wie es, don't give up, no, no, no. Gib nicht auf, nein, nein, nein. Gib nicht auf, nein, nein, nein. Dann sind das sogar säkulare Lieder, die mir dann manchmal geholfen haben, etwas Positives wieder mit etwas Energie in diesen Tag zu gehen. Ich habe morgens gebetet, und das Down hielt an. Dieses und dann war es auf einmal so ein Lied und es hat geholfen. Also wir sind beteiligt, das will ich damit sagen. Ich habe morgens gebetet und losgelassen trotzdem aus diesem Druck, aus diesem Negativen hat mich dann so ein Lied herausgeholt. Und ich hatte ja davon erzählt, das letzte Mal, von einem Teenager, den ich begleitet habe, der solche starken seelischen Schmerzen hatte, dass er diese Schmerzen, Verlustängste dabei, sich überdeckt hat mit realen Schmerzen, die er sich zugefügt hat, indem er sich hier an dem Arm geritzt hat mit dem Messer. Das hat richtig geblutet. Über 100 Narben sind auf beiden Armen. So ein starker seelischer Schmerz. Und dem habe ich ein Lied geschickt von einem Deutschrapper. Das Lied heißt Kämpfernatur. Wer mal googelt, bei YouTube gibt es ein tolles Video dazu. Kämpfernatur. Und da heißt es an einer Stelle, weil es da geht es um einen Boxer, ist vielleicht nicht für jedermann so ein Sport, da geht es um einen Boxer, wo dann ein anderer sagt immer daneben, steh auf, geh da raus. Steh auf, geh da raus. Du bist eine Kämpfernatur. Steh auf, steh auf. Und wenn dann diese Momente sind, morgens, wo man im Bett liegt und man möchte am liebsten liegen bleiben. Was soll ich denn aufstehen? Es bringt ja doch nichts. Oder diesen Tag bewältige ich nicht. Ich bleibe einfach liegen. Dann war auf einmal dieses Lied bei mir im Kopf, was ich jemandem anders geschickt habe, steh auf, geh da raus. Steh auf, geh da raus. Und dann bin ich aufgestanden. Jetzt fragt man sich, ne, wie wirkt Gott? Wie wirkt Jesus? Jesus ist es egal, ob das ein YouTube-Video ist, ob es die Heilige Schrift ist, die Bibel, ein Wort, das wir in der Bibel lesen. Jesus hat an so vielen Stellen die säkulare Welt genauso gebraucht, wie sein Wort und den Geist, der gewirkt hat. An ganz vielen Stellen können wir das sehen. Wo andere, ne, die Hure Rahab, ne, der hat eine Hure benutzt, um die Botschafter zu schützen, ihnen zu helfen. Die Bibel lügt nicht. Die ist sowas von ehrlich. Ne? Hätten ja auch diese Batseba-Geschichte mit David, hätte man ja irgendwie beiseite schieben können. Nee, sie steht drin. Und so braucht er auch eben säkulare andere Lieder, wobei dieses Lied, dieses Rapper-Lied, Kämpfernatur, das sind vor Christen geschrieben und auch dieser Film, das Video ist so von Christen gemacht worden. Da heißt es an einer Stelle, Gott hat nicht nur die Kraft gegeben, sondern auch den eisernen Willen. In dem Moment, wo man so müde ist, so kaputt ist, trotz dieser kräftigen Hiebe, Gott hat dann in dem Moment auch die Kraft gegeben, sondern diesen eisernen Willen. Das ist die Erfüllung von Jesus, wenn er sagt, kommt her, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken, nicht ich will euch die Not wegnehmen, sondern in dem Moment der Krise will er uns erquicken. Woher nimmt der Angefochtene diese Bewältigungskraft? Er nimmt sie nicht, er bekommt sie. Er bekommt die Bewältigungskraft und wird dadurch resilient. Dieses Wort Resilienz hat eine hohe Konjunktur in den letzten 5 Jahren. Also es kam ganz besonders auf, als da im Suezkanal dieses riesige Containerschiff quer saß. Da musste man ja diese Lieferketten resilienter machen. Und dieses Wort wird heute, gerade in der Wirtschaft, muss ich das sagen, nicht in der Psychologie, sondern in der Wirtschaft, vollkommen falsch interpretiert. Ich sage das ganz deutlich und ganz offen. Ich will das erklären. Was ist der Unterschied Resilienz zu Resistenz? Die Resistenz, oder man kann auch sagen die Immunität, ich habe ja letztes Mal von meinem Nierenbruder erzählt, dass es ihm gut geht. Und der muss nur, damit es ihm lange weiter gut geht, muss er Immunsuppressiva nehmen, ganz viel. damit er also alle Anfeindung, die von außen kommt, durch Bakterien und so weiter, dass er dem widersteht. Also diese Immunität, das wird ihm gereicht, das kommt von innen heraus. Die Resistenz, das ist so wie Beschichten, von außen etwas versiegeln, damit man resistenter dagegen ist. Das würde ich eher da einsetzen, aber das will man ja gerne mehr in der Biologie einsetzen. Das ist die Resistenz. Übrigens, die ist auch im Neuen Testament beschrieben. Epheser 1, Vers 13, hat mich Hartmut Brack draufgebracht auf diesen Vers, vor vielen Jahren mal. Da steht es eben, dass wir versiegelt sind durch den Heiligen Geist. Wir lackieren ein Auto und versiegeln es und machen es resistent gegen Hagel, Schmutz und so weiter. Also das ist resistent und der Heilige Geist versiegelt unseren Glauben, dass er nicht angefochten wird und dass der Teufel dadurch nicht zum Sieg kommt. Also das ist Resistenz. Und jetzt kommen wir zu der Resilienz. Die Resilienz kommt dadurch, dass man Stürme erlebt, dass man Anfechtung erlebt, dass man Krisen erlebt, dass man schwere Zeiten erlebt. Daher kommt diese Resilienz. Das heißt, wenn ein Baum in einer Wüste ist, der sucht mit den Wurzeln immer tiefer nach Wasser. Und was passiert, wenn dann der Sturm kommt und die Wurzeln sind schön lang? Der kippt nicht gleich um. Und der Mensch, der mit diesen vielen Anfechtungen, mit diesen Krisen, mit diesen Kämpfen lebt, der wird dadurch resilient. Das kann ich nicht von außen machen. Resilienz kommt dadurch, weil man Stürme erlebt, weil man Krisen erlebt, wird man widerstandsfähiger. Also die Wirtschaft resilienter machen, dann heißt, dann machen wir noch mehr Stürme, dann wird sie resilienter. Ist ein Diskussionsthema, kann man mal drauf eingehen. Aber, jetzt komme ich zu dem Eingang, das ist ja das Mysterium, das ist ja das Geheimnis Gottes, dass wir in diesen Krisen eben resilienter werden, kräftiger werden und er dadurch in uns wirken kann. Wir können noch auf ein anderes Bild schauen, wo der Paulus an einer Stelle sehr mit Gott gerungen hat. Und da wird beschrieben, dass er sogar das Gefühl hat, als wenn er von Engelsfäusten geschlagen würde. Solche Krisen hat er gehabt, sehr schwer. Und wenn man das auch mal sieht, was er an Folterungen gehabt hat, an Verfolgung gehabt hat. Er wäre fast gekreuzigt worden, aber weil er Römer war, ist er nicht gekreuzigt worden. Schläge, das beschreibt er. Also er war wirklich auch angefochten im Glauben. Aber eine schwere Krankheit, irgendwas hat er an sich gehabt. Dann hat er gebetet oder schreibt es dann auch, dreimal habe ich zum Herrn gebetet. Das finde ich eine hochinteressante Zahl, dreimal. Also ich habe 30.000 Mal zum Herrn gebetet in den Jahrzehnten. Und er kommt mit dreimal zurecht. Habe ich mal drüber nachgedacht. Aber zum Schluss sagt Gott, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Das ist ein Geheimnis. Die Gnade Gottes ist so universal, so groß, so mächtig, dass das ausreicht, dass das einem den Frieden gibt, trotz dieser Krisen und Anfechtungen. Diese Kraft, die ich dadurch in die Schwachen hineingebe, diese Kraft, das ist was ganz Besonderes. Die Gnade genügt, durch Gnade gerettet, und die Gnade ist eben, dass er auch am Kreuz auf Golgatha an mich gedacht hat, als er rief, es ist vollbracht. Das ist seine Gnade und er wirkt dann durch die Schwachheit hindurch. Ich möchte jetzt zum Schluss noch auf ein einen Umstand hinweisen. Die Krise, die ich beim letzten Mal im Mai geschildert habe, wo ich also nochmal zur Wiederholung eben, ich konnte nicht mehr beten, ich konnte nicht mehr singen, über 5 Jahre hat das gedauert. Und dann kam so ein Moment eben, wo sich das veränderte. Aber das war kein Lichtschalter, ne? Ein, aus, ne? Also jetzt ein Gebet und schwupp, dann war das wieder in Ordnung. Sondern es war ein Prozess, der hat ein paar Wochen, Monate gedauert. Und er begann damit, dass ein langjähriger Freund und Wegbegleiter sagt, ich lese das jetzt ab, was er gesagt hat, ich habe es mir aufgeschrieben, Uli. Und wenn es ganz anders ist, als wir uns das vorstellen können, und wenn du dann Jesus begegnest, seine Reinheit, seine Klarheit, sein Licht, wenn dann die Liebe garantiert in diesem Moment zu spüren ist. Das hat bei mir einen Denkprozess ausgemacht. Und wenn es ganz anders ist, als du es dir denken kannst. Da wurden wir ganz anders, insofern, dass ich mal angefangen habe, mich wieder mit Jesus zu beschäftigen. Und das erste war das Gebet, Herr, was willst du? 4 Wörter, mehr nicht. Aufgehört, hilf mir, verändere, tu du, mach du, sondern Herr, was willst du? Das habe ich über Tage gebetet, mehr nicht. Immer wieder diese 4 Wörter. Und dann kam die Corona-Zeit. Ich wollte gerne, dass unsere Gemeinde live Gemeinschaft hat. Und dann haben wir eben über Zoom einen Gottesdienst gefeiert. Das war eine schöne Zeit und habe dann darüber ein Lied kennengelernt. Und das werden wir jetzt gleich sehen. Das ist ein Video. Und in diesem Lied wird Jesus richtig groß gemacht. Richtig groß gemacht. Das ist ein Wechselgesang. Er ist in Englisch. Keine Angst, irgendwie habe ich das hingekriegt, dass ich den deutschen Text darunter gekriegt habe, dass wir also diesen Wechselgesang mitbekommen. Ihr dürft es auch ziemlich laut machen. Ist nur Klavier und Chorgesang. Und ich hoffe, dass ich sie dann mitnehmen kann, euch mitnehmen kann in diese Freude, die dann bei mir immer stärker kam und mehr aufbrach. Das ist der Wandel, das ist der Prozess gewesen. Kein Lichtschalter-Pack vom Schlechten zum Guten, sondern ein Prozess. Und da habe ich dieses Video, dieses Lied froh und glücklich gemacht und auch Frieden geschenkt.